Ich schaue mal, ob die Türen zu sind. Na, dort hinten nicht. Ich wollte nämlich gleich am Anfang euch sagen, worum es in meiner Predigt heute geht. Und habe gedacht, wenn ich das sage, kann es unter Umständen sein, dass einige gleich türmen wollen. Frage. Tine macht die Tür zu, du bist cool. Kannst du auflassen, das war mehr ein Spaß. Frage, wer hat von euch damals in seiner Schulzeit Mathe geliebt? Mal Hände hoch. Wer? Oh, guck mal hier. Wow, ich auch. Total. War mein Favorite-Fach. Sehr gut. Ah, hier, guck mal. Sehr gut. Für euch wird diese Predigt heute eine Freude, ein Genuss werden. Gegenfrage. Wer hat denn eher in der Schulzeit... Du meldest dich schon? Ja? Sehr gut. Genau. Also wer hat gesagt, Mathe, komm, ich lauf weg. Also so. Na, das ist doch auch... Und die anderen, die waren nie da. Nee, Quatsch, aber okay. Es geht heute um Mathematik. Und zwar möchte ich uns aber so ein Stück in göttliche Mathematik einführen, wo ich festgestellt habe, die ist manchmal ein bisschen anders als unsere menschliche Mathematik. Ne? Und ich steige mal ganz leicht ein, weil die sich jetzt gemeldet haben, wo die nicht unbedingt so Freude an Mathe hatten, die werden ganz viel Freude haben, weil es total einfach wird heute. Verspreche ich euch. Ja? Wir fangen mal an. Ich denke, das ist nicht schwer. Seid ihr dabei? Gebt ihr mir recht? Ja? Okay. Diese Aussage ist wahr. Das stimmt also. 99 plus 1 ist 100. Ja? Jetzt habe ich noch eines für euch. 1 ist größer als 99. Ja, wo sind denn die Leute, die gerne Mathe hatten? Hallo? Ist falsch. Ja, ist falsch. Aber nach göttlicher Mathematik richtig. Und in Mathematik ist es ja so, da gehört für solch eine Gleichung irgendwo eine Beweisführung. Und ich möchte euch heute Morgen mit dieser Predigt gerne den Beweis anstellen, dass das eine wahre Aussage ist. Zumindest in göttlicher Mathematik. Seid ihr dabei? Habt ihr Interesse, wie ich das hier mathematisch göttlich löse? Ha? Cool. Vorab, vielleicht kurz, wir waren gestern mit ein paar Männern zusammen wandern und da habe ich mit einem Mann mich so auf dem Weg so ein bisschen unterhalten, auch über Mathe und auch so ein bisschen über das. Und der hat einen richtig coolen Satz gesagt, weil, tut mir leid für die Mathe echt mochten, weil sie sagen, das ist das logischste Fach, was es überhaupt gibt. Ist es auch. Aber manchmal ist Mathematik für unser Leben angewandt auch irgendwo Panne. Ich sage euch gleich warum, ich sage euch den Satz, den ihr mir gestern sagte, den fand ich so cool, der sagt, jetzt stell dir mal vor, du hast in einem Bus 4 Leute sitzen. Das heißt, wenn 7 Leute rausgehen aus dem Bus, müssen erst 3 wieder reingehen, damit keiner im Bus ist. Soll ich das nochmal machen? Also, 4 Leute sitzen im Bus. Ja? Wenn 7 Leute dort rausgehen, ja, müssen erst 3 Leute wieder reingehen, damit keiner drin sitzt. Ist mathematisch absolut korrekt. Ja? Weil 4 minus 7 plus 3 ist 0. Aber macht keinen Sinn, oder? Deswegen, Mathe ist abstrakt. Aber Gottes Mathematik kommt sowas von Herzen und ist sowas von lebendig. Das möchte ich euch gern so ein Stück beibringen. Seid ihr dabei? Dann starten wir durch. Mal der Reihe nach, es gibt echt unlogische, auf den ersten Blick, unlogische Bibelstellen, die sich einen nicht sofort erschließen, wo man das liest und denkt, was? Wie ist das gemeint? Ja, selbst wenn man auch lange vielleicht und viel auch schon in der Bibel gelesen hat, man kommt immer wieder mal an so Stellen vorbei, wo man denkt, echt? Wie ist das gemeint? Und Jesus erzählt folgende Geschichte, ja, die eine, ich würde mal sagen, mathematische Aufgabe oder mathematische Gleichung drin hat, die so aussieht. Und ich möchte uns das einfach mal lesen. Und zwar steht die in Lukas 15, wer mitlesen will, dort ab Vers 3. Er aber, damit ist Jesus gemeint, sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Hey, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Viele haben diese Geschichte von Jesus schon mal gehört. Aber bei dieser am Anfang hier, bei dieser rhetorischen Frage ist es ja eigentlich so üblich, dass man sagt, welcher Mensch unter euch, bitteschön, würde denn nicht das hier tun, wie es Jesus sagt? Und eigentlich suggeriert die Art und Weise, wie Jesus hier fragt, ah ja klar, jeder, oder? Wer würde das nicht machen? Ich habe mir das durchgelesen, ihr Lieben, und ich bin mal ganz ehrlich, ich dachte so, wenn ich mit dabei gewesen wäre, ich stelle mir das so vor, Jesus ist umringt von Menschen und dann sagt er, wer unter euch würde nicht so handeln? Und dann erzählt er das. Ich habe dann bei mir so gedacht, vielleicht hätte ich mich sogar gemeldet, weil ich eine Frage habe. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir drängt sich hier eine Frage auf. Moment mal, habe ich das richtig verstanden? Der Hirte hat eins verloren von den 100. Und er lässt die 99 anderen einfach mal so, was steht hier? Wüste. Im Matthäus steht diese Geschichte nochmal, da steht in den Bergen. Wird auch nicht besser, finde ich. Der lässt die anderen 99 stehen und sucht das eine. Das ist ja cool, dass er das eine sucht. Versteht ihr, was ich meine? Und Jesus so ganz, wer würde das von euch nicht machen? Und ich hätte gedacht, ja. So rein ökonomisch ist das fragwürdig. Ja, weil da besteht Gefahr für die anderen 99, dass die eventuell sich nicht zurechtfinden in der Wüstensteppe oder vielleicht in den Bergen. Egal wo. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? So, die ich habe festgestellt, wenn man diese Geschichte hört, hängt es viel davon ab, was man selbst für so eine Biografie oder auch für einen Typ ist, mit welcher Variante man mehr sympathisiert. Vielleicht gibt es so einige unter uns, die so aufgrund ihrer Lebensführung und Erfahrung und Erlebnisse so eine Art Anwalt der Schwachen, Armen und der Gestrandeten und so sind und die sagen, boah, das ist meine Geschichte. Sowas von genial. Dieser Hirte ist spitze. Der guckt nicht auf die Menge und auf alle die sonst auch immer beachtet werden. Nein, der hat den einen im Blick, dem es nicht so gut geht. Der lässt alles stehen und liegen und guckt nach dem einen. Wie genial ist das denn? Und was für ein Aufwand der betreibt. Keine Mühe, kein Weg ist ihm zu weit. Vielleicht im Gestrüpp zum Schluss noch, im Dornengestrüpp, mitten so, wo die Dornen ganz hart sind, so ganz sanft, damit sich das Lamm oder das Schaf nicht verletzt, das so sanft rauszuschälen aus diesem Dornenbusch, dann vielleicht so einen Tick verletzt auf die schönen Klamotten zu nehmen, nach Hause zu tragen. Oh, herrlich, oder? Ja, das ist so die eine Sichtweise, wenn man dafür so ein Herz hat, wo man sagt, oh super, kann aber auch sein, dass du in deiner Biografie dir ganz viel selber erkämpfen musstest, selber durchgehen musstest, vielleicht nicht viel Unterstützung hattest, es aber trotzdem zu was gebracht hast und dann hörst du so eine Geschichte und denkst, warum ist es denn weggelaufen? Ehrlich, warum ist es denn abgehauen? Selber schuld. wär's mal lieber bei der Menge geblieben. Vielleicht wusste das Schaf es besser. Ich gehe rüber, die Wiese da drüben, diese Ackerfläche, die sieht saftiger aus und ist abgehauen. Und nur weil das so besserwisserig und so ist, wie es halt ist, lässt der Hirte alle anderen 99 stehen und geht. Frechheit. Oder? Ist doch selber dran schuld. Hat sich selbst ins Abseits gebracht und nun ist der Hirte weg. Ich frage jetzt ganz bewusst nicht, wem es vielleicht so ein Stück geht. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich unterschiedliche Typen unter uns da sind, die sagen, ja. Genau so. Die Typen. Die Schafe. Was für Schafe. Gestattet mal folgende Provokation. Kann sein, dass nach dem Gottesdienst dann einige zu mir kommen, aber das halte ich ab. Stellt euch mal vor, es ist Sonntagmorgen Gottesdienst. Können wir uns alle gut vorstellen, oder? Und Jesus ist eingeladen, er hat die Predigt. Er soll zu uns sprechen. Und wir freuen uns alle. Ja, Jesus ist da. Er kommt heute. Cool. Dann kommt er kurz rein, sagt, hallo, ich wünsche euch eine echt tolle Zeit und geht wieder. Was? Hey, wir sind alle hierher gekommen, teilweise weit angereist. Ich habe mich rausgeputzt. Ich habe sogar die Kinder fertig gemacht. Und meinen Mann mitgenommen, der früh manchmal so ein bisschen noch nicht munter ist. Und das habe ich alles ausgehalten, nur hier. Und jetzt gehst du wieder. Wo bist du denn eigentlich hingegangen, Jesus? Was hast du denn vor? Und er geht, um einen verirrten, in Not befindlichen Menschen hinterherzugehen, ihn zu besuchen und einfach für ihn da zu sein. Ich finde, diese Beispielgeschichte wird schon ein bisschen persönlicher und praktischer, oder? Ehrlich, ich gehe jetzt nicht mit dem Mikrofon rum, aber frag dich mal selber, was würdest du denn dann denken? Was für Gefühle machen sich denn da so breit? Oh. Zum Beispiel. Ja. Ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie wir sind. Aber das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Zurück zur Geschichte. Zurück zur Geschichte, die Jesus erzählt. Das ist nämlich ein Gleichnis, eine Bildrede, die Jesus verwendet, um mit etwas Alltäglichem eine ganz bestimmte Sache den Leuten klar zu machen. Und er hat es immer gemacht, so mitten in die Situation hinein, wo er mit Menschen zu tun hatte. Und dann hat er gemerkt, wow, hier möchte ich gern was erklären. Und hat gesagt, ich erzähle euch mal folgendes Gleichnis. Folgendes bildhafte Gleichnis. Und wir müssen da aufpassen, dass wir bei solchen Gleichnissen nicht jedes Detail auslegen und sagen, ach, das und das ist das. Es hat meistens einen Kern, eine Botschaft und ist in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Und das müssen wir mithören, wenn wir so ein Gleichnis lesen. Frage: In welche Situation hinein spricht denn Jesus dieses Gleichnis? Mit welcher Hauptaussage? Dazu möchte ich uns kurz mitnehmen. Und ich habe nämlich jetzt hier einen Vers ganz am Anfang nicht gelesen, nämlich wo die Situation beschrieben ist. Und die ist folgende. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus lehren zu hören. Die sind zu Jesus gekommen. Die hatten Interesse, ihn zu hören. Ist doch herrlich, oder? Ich soll nicht so viel herrlich sagen, hat mir gestern noch jemand gesagt, aber es ist okay. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Hier spüren wir etwas, was in welche Situation hinein Jesus dieses Gleichnis, diese Beispielgeschichte erzählt. Da kommen doch tatsächlich Leute, die nicht so gut vom Ruf her waren oder keinen guten Ruf hatten und hatten nichts Sehnlicheres zu tun, als Jesus zu sehen und zu hören und mehr von ihm zu wissen. Super. Aber andere, die religiös waren, die waren da und die waren stinke sauer. Haben wir heute schon mal gehört. Die waren stinke sauer. Wie kann er denn nur? Wie kann er am Sonntag hier nicht da sein und predigen? Also ihr versteht, Gott ist immer da, Jesus in seiner Gegenwart. Aber diese Übertragung, wie kann er denn zu denen gehen? Da entsteht Unmut. Was ist denn nun mit den 99? Kann doch nicht sein. Und genau hier erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und ich glaube, diese Hauptaussage, die Jesus hier rausarbeitet, ist gar nicht schwer zu verstehen. Gott in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, ist hier als Hirte gemeint. Gott ist der Hirte, dem alle Schafe, alle Menschen gehören. Und Jesus möchte mit dieser Geschichte eins einfach, klar und deutlich sagen. Gott kommt es auf jeden Einzelnen an. Auf dich und mich. Er macht es nicht so wie wir Menschen, dass wir schauen auf die Menge und auf die Masse. Wir haben bei Gott keine Nummern, dass er sagt, 1749, komm. Nein, du hast bei ihm einen Namen, er kennt deinen Namen, er kennt dich, er liebt dich. Und Jesus will mit diesem Gleichnis deutlich machen, Gott kommt es auf den einen an. 99 plus 1 bedeutet bei Gott, es geht um den einen. Er hat den einen hervorgehoben im Blick, weil er sagt, wenn du weggerannt bist, ich will dich wiederhaben. Du bist mir nicht egal, weil ich ja noch 99 andere habe. Das ist der Herzschlag, der hier rüberkommt. Das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis ausdrückt. Allen, die zuhören. Ich stelle mir das vor, da waren diese Steuereintreiber, die einige so auf dem Kerbholz hatten und die so kamen und Jesus hörten, weil die gemerkt haben, irgendwie verändert das ihr Leben. Und die hören diese Botschaft und hören das, dass Jesus ihnen damit sagt, du bist Gott wichtig und er will dich haben. Und wisst ihr, dieses Prinzip Gottes hat sich nicht geändert. Bis heute nicht. Ich darf dir heute Morgen genauso zurufen, er sucht nach dir. Er sucht nach dir und will dich auf seine Arme nehmen. Und wir haben das gelesen in diesem Vers 7, macht deutlich, was für eine Freude stattfindet, wenn einer gefunden wird. Wenn einer nach Hause kommt, da ist, ich darf das mal so im übertragenen Sinn sagen, eine große Feier im Himmel. Da ist eine Party. Ja, da feiern alle Sachen. Hey, der Stefan ist nach Hause gekommen, er ist wieder da. Wie genial ist das? Hast du schon mal etwas oder jemanden sehnsüchtig erwartet und dann kam er oder sie endlich nach Hause? So, und noch viel schöner müssen wir uns das vorstellen, dass Gott Sehnsucht hat nach dir und mir, jedem Einzelnen, und sagt, du bist keine Nummer. Klar, finde ich schön, wenn ich 99 habe, aber es ist mir nicht genug, ich will alle. Versteht ihr? Und da fehlst du. Deswegen suche ich nach dir. Das ist die Botschaft. Und wie der Hirte sich freut, wie das beschrieben ist, dass er es wie so eine Trophäe nach Hause trägt. Hier ist es wieder da. Ich habe es gefunden. Mir kam so der Gedanke, wisst ihr, wenn ich manchmal so mein Portemonnaie oder einen Schlüssel oder irgendwas suche, passiert euch vielleicht weniger, aber mir passiert das manchmal. Und dann freut man sich wie ein Keks, wenn es sagt, ich habe mein Portemonnaie wieder gefunden. Wie viel mehr muss ich Gott freuen, wenn er sagt, ich habe mein Kind wieder. Oder? Wenn man sich das Wirken und das Leben von Jesus so anschaut, und da ist im Neuen Testament in den Evangelien viel beschrieben, dann merkt man, dass es Jesus wirklich um den einen geht. Nur mal so, könnt ihr nachlesen in Lukas 19, sind zwei ganz tolle Begebenheiten, die das unterstreichen. Jesus ist auf dem Weg nach Jericho. Mengen umgeben ihn, alle haben Interesse
Alle 99 haben Interesse, ihn zu hören, ihn zu sehen. Und dann laufen sie so vor der Stadt auf dieser Straße so entlang, auf diesem Steppenweg. Und am Rand sitzt so ein blinder Bettler. Und der kriegt nur mit, ganz Tumult, er fragt, was ist hier los? Er hört, Jesus von Nazareth kommt hier vorbei. Und er fängt an zu rufen, weil das hat meine Chance. Und was macht Jesus? Guckt auf die 99 und geht weiter. Jesus hört das, bleibt stehen und sagt, Moment, da war doch der eine. Und die anderen haben gesagt, hör, sei ruhig, wir können Jesus gar nicht mehr hören. Nimm dein Kind raus, ich kann den Prediger nicht mehr hören. Entschuldigung. Nur so eine Randnotiz. Und Jesus geht auf ihn zu, fragt ihn, was er möchte, und er bittet darum, dass Jesus ihn heilt. Und er tut es. Nimmt sich des einen an, obwohl er Massen ringsrum hat. Jesus hat den Blick heute Morgen auch für dich, für deine Situation. Er sieht dich. Und es geht weiter. Jesus kommt direkt von dieser Geschichte mit diesem Blinden hinein in die Stadt. Menschenmassen umringen ihn weiter, wollen ihn hören und sehen. Und er hält wieder an. Meine Güte, wann kommen wir denn endlich an? Wir wollen doch weiter, Jesus. Bleibt unter so einem Maulbeerbaum stehen und sagt zu, nein. Dieser Typ im Baum, in diesem Maulbeerbaum. Das war auch so ein Typ. So ein Steuereintreiber. So ein Unhold. Da bleibt Jesus stehen. Bei dem einen, der andere über den Tisch gezogen hat, sich auf Kosten anderer bereichert hat. Und dann lädt sich Jesus sogar noch ein und sagt, ich will heute bei dir zu Gast sein. Das darf doch nicht wahr sein. Jesus sieht den einen dort. Der flippt völlig aus. Ich weiß nicht, ob er vom Baum gefallen ist oder runtergesprungen ist. Auf jeden Fall ist er gut unten angekommen, berichtet uns die Bibel. So dass er nach Hause gelaufen ist und einen Empfang für Jesus vorbereitet hat. Und dann steht dort für mich eine ganz, ganz beeindruckende Aussage am Schluss. Was wiederum einmal zeigt, dass Jesus Augen und Herz für den einen hat. Da steht nämlich Folgendes. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil oder Rettung widerfahren. Was war denn passiert? Dieser Zachäus, es steht überhaupt nicht drin, über was sie alles so gesprochen haben, aber auf jeden Fall hat diese Begegnung mit Jesus bei ihm so viel bewirkt, dass er gesagt hat, ich will mein Leben ändern. Ich will umdenken, ich will echt nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das heißt übrigens im biblischen Sinn Buße tun, umdenken. Ich will umkehren. Und genau das hat der Zachäus gemacht. Und er hat das gemacht und Jesus kommentiert das hier auf diese Weise. Er sagt, heute, wie ich mich freue. Er hat ihn nicht als Hirte auf den Arm genommen. Versteht mich nicht falsch. Aber darf ich das mal so übertragen? Jesus kam raus von diesem Haus mit dem Zachäus auf dem Arm voller Freude und sagt, guck mal, der Zachäus ist nach Hause gekommen. Diesem Haus ist Heil widerfahren. Dieser Zachäus hat Gott gefunden, er hat nach Hause gefunden. Und genau das passiert immer und immer und immer wieder, darf ich euch was sagen, das passiert bis heute. Weil Gott ein Gott ist, der jeden Einzelnen sucht. Weil Jesus heute noch da ist und lebt und dich und mich sucht. Bei Jesus heißt es geht um den einen. Und ich darf das mal übertragen auf uns, auf unsere Situation heute. Ich glaube ganz fest, dass Jesus dich mit Namen kennt und dass du auch nicht zufällig hier bist, um diese Botschaft zu hören. Wir Menschen sind oft fixiert auf viele und sagen, boah, da waren so viele da, wie cool. Gott ist konzentriert. Jesus ist konzentriert auf dich, den einen. Er liebt dich. Er sucht dich. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst und so Widerstand spürst und sagst, hey, sowas habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich habe Zeit meines Lebens anderes Zeug gehört. Will ich ja gar nicht wiederholen. Nein. Soll das wirklich wahr sein? Ja, Jesus liebt dich und er sucht dich. Er will dich zurückhaben auf den Weg. Und wisst ihr, was er noch anbietet? Er bietet es dir an, sogar dich aus Situationen raus zu retten, wo es vielleicht eng, wo es stachlig und dornig ist. Vielleicht auch, wo du dich selber rein manövriert hast. Aber Jesus sagt, ich will dich da rausholen. Wichtig ist nur, Jesus reißt niemanden gegen seinen Willen irgendwo raus. Er zerrt dich auch nicht von deinem Weg, wo du gerade bist, weg. Nein. Er steht da und sagt, darf ich? Darf ich dich retten? Jetzt denkt man, hey, wer fragt denn sowas? Jesus. Weil er ein Ja von dir und mir haben will. Ob wir in seine Arme, in seine rettenden Hände kommen dürfen. Ja, er sieht dich in deiner Situation, in deiner Familie, in deinen Beziehungen, in deiner Ehe. Egal, wo du bist. Und er will dich. Er will dich, darf ich mal so sagen, über die Schwelle tragen und für dich in Freudenfest feiern. Auch wenn du in seinem Arm schon mal warst, vielleicht vor Jahren, du aber heute hier bist und diese Botschaft hörst und merkst, Gott will dich wieder zurück nach so vielen Jahren. Er will dich wieder nach Hause bringen. Es wird gleich Gelegenheit dazu geben. Aber noch ein abschließender Gedanke bewegt mich, weil ich noch nichts zu den 99 anderen gesagt habe. Zu dieser Frage, was ist denn mit denen? Das ist in diesem Gleichnis gar nicht groß beschrieben. Außer, dass Jesus sagt, dass man sich viel mehr freut über den einen, der zurückkehrt, als über die 99 Gerechten, die schon da sind. Ja? Ich habe eine bewegende Geschichte gehört, eine Begebenheit, die ein Pastor erzählt hat aus seinem eigenen Erleben. Ja. Merkt ihr, Gott ruft sogar mitten im Gottesdienst persönlich an und sagt, ich will dich. Ist cool. Aber das können wir ja oft dann verschieben, das Gespräch. Dieser Pastor hat erzählt, dass er mit seiner Frau hat zwei Kinder, ich glaube 2, 3 und 5 Jahre. Die haben sich unterhalten im Haus, hatten die Haustür offen, draußen im Garten haben die Kinder gespielt. Und haben sich unterhalten, auf einmal wurde es untypisch ruhig draußen. Normalerweise, wenn Kinder so spielen, hört man das miteinander ab und zu mal ein Huha und Geschrei, oder also spielendes Geschrei. Auf einmal war Ruhe. Und das hat sich stutzig gemacht, sie sind rausgegangen und haben nur noch die 5-Jährige alleine irgendwo spielen sehen. Das Gartentor zur Straße war so offen und die 2-Jährige war weg. Und er beschrieb dann, sagt dann, da kommt ihm schon der ein oder andere Gedanke. Was ist jetzt passiert? Wo ist sie hin? Haben im Haus, im Garten, auf der Straße, alles abgesucht, nichts. Und in dem Moment kommt ein Freund, ein Bekannter von dem Pastor aus der Gemeinde und kommt vorbei, sieht den Pastor, wie er da draußen steht und sagt, ey, ich habe gerade ein paar Minuten Zeit, wollen wir nicht zusammen einfach einen Kaffee trinken gehen hier in den Kaffee hier um die Ecke. Was glaubt ihr, was der Pastor ihm gesagt hat? Was glaubt ihr? Oh, herrlich. Ich habe schon wieder herrlich gesagt, naja, ist egal. Nein. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich kann nicht. Hilfst du mir bitte, mein Kind zu suchen? Hilfst du mir bitte mit, mein verlorenes Kind zu suchen? Es ist weg. Ich kürze das ab. Sie sind dann suchen gegangen. In irgendeiner hintersten Ecke im Garten oder irgendwas hatte sie sich versteckt und irgendwas gespielt. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber mir ist dieser Satz so hängen geblieben. Hilf mir, mein verlorenes Kind zu finden. Ich bin nochmal ein Stück provokativ. Kann es sein, dass wir manchmal unser Christsein leben, so als die 99, dass wir miteinander Kaffee trinken gehen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern, dass wir alles Mögliche miteinander machen, währenddessen Gott auf der Suche ist, seine verlorenen Kinder zu suchen. Darf ich das so fragen? Ich will uns überhaupt gar kein schlechtes Gewissen machen, dass wir sagen, oh, muss ich jetzt immer irgendwie... Nein, es geht einfach noch darum, dass Jesus sein Herz hier ein Stück mit uns teilt. Und diese Geschichte hat mich dazu bewogen, weil wir sagen doch immer, wir wollen Jesus nacheifern, wir wollen Jesus ähnlicher werden, oder? Wir wollen fragen, so, wie hast du es gemacht, Jesus, so wollen wir es machen. Und ich glaube, Jesus will dich und mich, der du mit ihm schon unterwegs bist, mit auf die Suche nehmen. Er hat das mit den Jüngern damals gemacht, hat sie ausgesandt, hat sie gesagt, kommt, geht und erzählt es allen, dass ich der Retter bin. Und ich glaube, Jesus lädt dich und mich heute ein und sagt, Stefan, Simona, könntest du bitte mit mir mein verlorenes Kind suchen? Wie könnte das aussehen? Wir stehen alle in Nachbarschaften, in Familien, auf Arbeitsstellen, in Unis, überall dort. Ich glaube, dass es das Herz von Jesus ist, dass wir nicht auf die Masse, sondern auf den einen schauen oder auf die eine. Und vielleicht, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und wir dann nach Hause gehen, jeder so in seine Häuser, vielleicht fängst du an, Gott zu fragen, wer soll es sein? Heute, diese Woche oder wie auch immer. Herr, zeig du mir den oder die eine, für die ich da sein soll. Kann sogar sein, dass das nicht bloß ein Tag, eine Woche, sondern ganz lange geht, weil man es nicht gleich findet. Versteht ihr, was ich meine? Aber dass wir Gott fragen, sagen, Herr, hier bin ich. Ich will mich mit dir auf die Suche machen und das verlorene Kind mitsuchen. Warum? So wie Jesus dich liebt, so liebt er auch alle anderen, die verloren sind. Dieses Gleichnis zeigt uns das und wirbt darum vehement bei dir und bei mir, hilf mir doch, mein verlorenes Kind zu finden. Ich möchte uns heute Morgen dazu herausfordern, da ein Ja zu finden und zu sagen, Jesus, ich möchte mich nicht in allem möglichen Geschäftlichen so verlieren, sondern ich möchte mich ganz neu fokussieren, so wie du fokussiert bist auf den einen. Ich möchte nicht in den Gottesdienst rennen und zu sagen, oh, Hauptsache, ich habe hier eine richtig geniale Zeit und ich kann Gott erleben. Hauptsache, der Hirte ist bei mir. Darf ich das mal so sagen? Wie wäre es, wenn wir kommen würden und sagen, oh, dass Jesus da ist, brauchst du keine Angst haben, der ist immer da. Aber dass du sagst, ich will hier sein und ich will meinen Freund, meine Freundin, meine Frau, meinen Mann, wer es auch immer ist, den Gott dir aufs Herz legt. Ich will, dass er zu Jesus kommt. Ich will, dass er nach Hause kommt. Ich will dabei sein, wenn Jesus ihn oder sie über die Schwelle trägt und nach Hause mit ihr ein Freudenfest feiert. Finde dazu ein Ja und sag, Jesus, hier bin ich. Ich gehe nicht Kaffee trinken. Versteht, wie ich das meine. Ich komme mit. Ich suche mit. Du brauchst dann keine Angst haben, du einer der 99, dass du alleine bist. Warum? Wenn du mit dem Hirten gemeinsam unterwegs bist, das andere suchen, rat mal, wer da bei dir ist. Brauche ich nicht sagen, oder?